Guten Morgen, ja, ein schönes Lied. Wie die anderen Lieder natürlich auch. Ja, viel besser als Bonhoeffer das zusammengefasst hat, kann ich das auch noch. Aber ich habe mal geguckt, einen wichtigen neuen Aspekt habe ich noch. Dürft also bis zum Ende zuhören. Es wird sich lohnen. Ich weiß nicht, Carsten, ob ihr vorher auch den Text gelesen habt zur Scheidung. Der war unmittelbar davor in der Bergpredigt. Und da ging es darum, dass die Pharisäer, die Rabbis in der Scheidungsfrage eine sehr tolerante, duldende Haltung gehabt haben. Frau hat Essen angebrannt, kannst du scheiden lassen. So zumindest die eine Gruppe. Und Jesus dann deutlich darauf hingewiesen hat, dass das nicht so ist, sondern dass es eine Einrichtung der Schöpfung ist. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten. Gibt natürlich noch eine ganze Predigt dazu, aber nicht heute. Aber das war davor. Und jetzt geht es wieder um das Thema. Es geht im Grunde um die gleiche Einstellung. Unaufrichtiger Umgang mit dem Alten Testament beim Thema Schwören. Es ging immer darum, das mosaische Gesetz so umzudeuten, dass der Gehorsam leichter wird. Schauen wir zuerst auf das mosaische Gesetz, dann auf die pharisäische Verdrehung und schließlich auf die wahre Anwendung des Gesetzes, auf der Jesus Christus, ähnlich wie auch beim Thema Scheidung, beharrt. Vers 33, ehrliche Sprache. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und du sollst dem Herrn deinen Eid halten. Wird ja gar kein bestimmtes Gesetz zitiert, sondern Jesus Christus fasst ähnlich wie Bonhoeffer meine Predigt sehr präzise zusammen, was es an verschiedenen Regelungen im Alten Testament zu dem Thema Gelübde geht. Man könnte sagen, eine nicht unpräzise Zusammenfassung oder etwas genauer eine gottgemäße Zusammenfassung. Streng genommen haben diese Schwüre den Status von Eiden, in denen der Sprecher Gott zum Zeugen ausruft, der ihn strafen soll, falls er den Eid bricht. Mose hat oft betont, dass falsches Schwören von Übel ist und Gelübde gegenüber Gott einzuhalten sind. 2. Mose 20, Vers 7, bei den 10 Geboten. Sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. 3. Mose 19, 12. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht entheiligen. Ich bin der Herr. 4. Mose 30, 3. Und ja, danach kommt noch 5. Mose, tatsächlich. Wenn jemand dem Herrn ein Gelübde tut oder einen Eid schwört, dass er sich zu etwas verpflichten will, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern alles tun, wie es über seine Lippen gegangen ist. Und tatsächlich 5. Mose 23, 22. Wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Gelübde tust, sollst du nicht zögern, es zu erfüllen, denn der Herr, dein Gott, wird es von dir fordern und es wird Schuld auf dich fallen. Ich bete. Danke, Herr, für dein deutliches Wort. Danke, dass du es hineinsprichst in unseren Alltag. Danke, dass du unseren Alltag froh macht und gut macht. Danke, dass du uns zeigst, was dran ist, was gut ist, was richtig ist. Hier auch beim Schwören und bei der Rede und bei der Wahrheit. Schenk, dass wir uns davon leiten lassen, uns davon führen lassen, wie der Carsten im Psalm uns vorgelesen, schon von David, auf deine Gebote gerne hören, weil sie unser Leben gut machen und die Beziehung zu dir vertiefen, aufrechterhalten und ein ganz großartiges Finale in der Ewigkeit führen. Amen. Ja, es gibt natürlich auch ein Beispiel im Alten Testament, das zeigt, wie man das falsch verstehen kann. Als Jephtha schwor, das Erste zu opfern, was ihm entgegenkam, nach einer erfolgreichen Schlacht, die dann auch erfolgreich lief, und er seiner Tochter ihm entgegenkam, opferte seine Tochter. Das war ein falsches Verständnis vom Einhalten von Gelübden. Der Irrtum von Jephtha war, dass das Gelübde von vornherein völlig unsinnig war und von daher dem Gebot Gottes widersprochen hat. Das ist so eine Möglichkeit, wie man daneben liegen kann, wenn man das entsprechend anwendet. Aber da war der Fehler schon beim Gelübde. Bei den Pharisäern war das so, klar, die Absicht ist überdeutlich. Falsches Schwören, Meineid, ist verboten. Also einen Schwur abzulegen und ihn dann zu brechen. Aber diese kasuistischen Pharisäer, die also versucht haben, Einzelfälle zu konstruieren, ja, und da sehr viele sich Gedanken gemacht haben, haben sich überlegt, Wie könnte man diese unangenehmen Worte denn eingrenzen, sodass es nicht so richtig streng wirkt? Dann haben sie die Aufmerksamkeit, ähnlich wie bei der Scheidung, als sie die Aufmerksamkeit auf den Scheidebrief gelegt haben, anstatt auf das Zusammenleben von Mann und Frau, hier die Aufmerksamkeit weggelenkt vom Schwur und seiner Einhaltungspflicht zu den sprachlichen Formeln, die verwendet worden sind. Ihre Argumentation lautet also wie folgt: Das Verbot im Gesetz Das Gebot im Gesetz richtet sich dagegen, den Namen des Herrn zu missbrauchen. Ja, es geht also gar nicht um die Wahrheit, es geht darum, den Namen des Herrn zu missbrauchen. Falsches Schwören meint also die Profanierung, Entweihung oder Entwürdigung heißt das, des Gottesnamen, nicht den unehrlichen Umgang mit dem eigenen Wort, den Eidbruch. Und so haben sie, wie sie das üblicherweise gemacht haben, komplexe Vorschriften rund ums Gesetz ausgearbeitet fürs Schwören. Dann gab es erlaubte Schwurformeln und weniger nicht erlaubte Schwurformeln. Die haben zusammengestellt, haben Richtlinien ausgegeben, dass nur Schwurformeln, die den göttlichen Namen enthielten, den Schwur verbindlich machen. Also Schlussfolgerung, bei Schwüren, die den göttlichen Namen nicht nannten, kam es nicht so drauf an. Ja, das Gesetz wieder ganz systematisch runtergenommen und letztlich zerstört in seiner Aussage. Jesus bringt seine Verachtung für diese Sophisterei, also Wortglauberei oder Klügelei, in einem der Wehrufe gegen die Pharisäer, auch in Matthäus 23, 16 bis 22 zum Ausdruck. Wehe euch, ihr verblendeten Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht. Wenn einer aber schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist mehr, das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht? Oder wenn einer schwört bei dem Opfer, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Blinden, was ist mehr, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heilig macht? Darum, wer schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Und wer schwört bei dem Tempel, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. In der Bergpredigt geht Jesus ähnlich vor. Der zweite Teil der Antithese, indem er seine Lehre gegen die rabbinische stellt, liest sich folgendermaßen. Immer ganz wichtig, Jesus stellt seine Lehre gegen die rabbinische, nicht gegen das Gesetz von Mose. Er erklärt das Gesetz von Mose, er vollendet das Gesetz von Mose, aber er stellt sich nie gegen das Gesetz von Mose. Ups, das ist vielleicht nicht ohne Risiko. Gut. Verse 34 bis 37. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist das Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, ist von Übel. Also, er setzt bei der Frage nach der Schwurformel an und stellt sie als vollkommen nebensächlich hin. Also die ganze Mühe der Pharisäer, diese vielen, vielen kasuistisch ausgedachten Fälle, alles völliger Unsinn. Insbesondere die pharisäische Unterscheidung, ob die sprachliche Wendung Gott wörtlich nennt oder nicht, ist total künstlich. Sein Gedankengang könnte man etwas moderner so umschreiben. So sehr ihr euch auch bemüht, so könnt ihr doch einen Bezug zu Gott nicht vermeiden, denn ihm gehört ja die ganze Welt und ihr könnt nichts von ihm trennen. Wenn ihr beim Himmel schwört, so ist er Gottes Thron. Wenn ihr bei der Erde schwört, so ist sie sein Schemel. Wenn bei Jerusalem, so ist es seine Stadt, die Stadt des großen Königs. Wenn du mit deinem Kopf schwörst, so gehört er zwar dir, aber er ist dennoch ein Teil von Gottes Schöpfung und Gott hat die Kontrolle über ihn. Du bist nicht einmal in der Lage, den natürlichen Lauf eines einzigen Haares zu verändern, das in der Jugend schwarz ist und im Alter weiß wird. Ja, schön wär's, ne? Wenn sie nicht ausfallen würden, ne? Wenn sie wenigstens weiß wären. Aber gut. Die Verbleibenden, hoffentlich noch, die sind dann weiß. Wenn also die konkrete Wortwahl bei der Schwurformel unwesentlich ist, muss es bei dem Gesetz um etwas ganz Besonderes gehen. Streng genommen sind eigentlich alle Schwurformeln überflüssig, denn jeder sollte seine Eide halten. Ein Schwur ist verbindlich, egal in welche Worte er gekleidet wird. Das heißt, die wahre Bedeutung des Gesetzes liegt darin, dass wir unsere Versprechen halten und zu unseren Worten stehen sollen. Typisch, Jesus zeigt eigentlich, was die Pharisäer für einen Unsinn gemacht haben. Sie haben das gute Gesetz von Mose genommen und haben es ruiniert. Ja? Und das gute Gesetz von Mose ist auch gar nicht so schwer zu verstehen. Ja? Schwer zu verstehen sind diese vielen Dinge drumherum. Ja? Aber das Gesetz selbst ist ganz einfach. Es sind die Schwüre gar nicht nötig. Schwört überhaupt nicht, sondern sagt einfach Ja oder Nein. Ganz einfach. Und Jakobus greift das später auf, in Jakobus 5, Vers 12, und sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Man könnte meinen, er hätte von Jesus abgeschrieben. Und in gewisser Weise hat er das auch. Und alles darüber hinaus, fügt Jesus in Vers 37 noch hinzu, kommt vom Bösen. Sei es aus der Bosheit unserer Herzen, in ihrer grundlegenden Falschheit oder von dem Bösen, den Jesus einen Lügner nennt. Und der Vater der Lüge ist der Satan, Johannes 8, Vers 44. Wenn Scheidung aus menschlicher Herzenshärte entsteht, dann entspringt Schwören aus fehlender Vertrauenswürdigkeit. Das hat Bonhoeffer ja gut zusammengefasst. Deswegen wird überhaupt geschworen, weil dem einfachen Wort nicht mehr geglaubt wird. Beides, Scheidung und Schwören, war vom Gesetz erlaubt, jetzt ganz wichtig, aber nicht aufgetragen. So wie eine Scheidung zwar erlaubt ist, aber keinesfalls angeordnet, auch bei Unzucht nicht. So ist natürlich das Schwören auch erlaubt, aber keinesfalls angeordnet. Auch das hat zu vielen Missverständnissen geführt. Jetzt gibt es zwei Fragen und ich hoffe, ich gehe jetzt etwas über euren Hauskreis hinaus. Ich denke, so oder so ähnlich dürftet ihr das ja auch mit Hilfe von Bonhoeffer und euren eigenen Überlegungen auch haben. Man könnte jetzt fragen, wenn Schwören verboten ist, warum hat dann Gott selbst in der Schrift Eide gesprochen? Warum sagt er zum Beispiel zu Abraham, bei mir selbst habe ich geschworen, ich will dich segnen. Ja, der Sinn des göttlichen Eides oder der göttlichen Eide liegt ja nicht darin, seine Glaubwürdigkeit zu steigern. Zumal Gott ja kein Mensch ist, der lügen würde. Beispiel 4. Mose 23, Vers 19. Sondern unseren Glauben zu wecken und zu bestätigen. Das Problem, das Gott dazu bewegt, sich auf dieses menschliche Niveau herabzulassen, liegt ja nicht bei ihm, sondern es liegt an unserem Unglauben. Also er tut das, um uns sozusagen zu bestärken, um uns zu ermutigen. Gerade diesem Abraham, aus nichts, er konnte nicht mehr Kinder zeugen, beziehungsweise und Sarah konnte ja keine Kinder bekommen, diesen Glauben zu haben, dass trotzdem aus ihm eine große Nation wird. Gut, ist das Verbot absolut gemeint? Das war das andere Missverständnis über die Jahrhunderte hinweg. Also sollen Christen um ihres Gehorsames willen sich weigern, eidesstattliche Erklärungen abzugeben oder sich vereidigen zu lassen? Spannendere Frage, unterschiedlich beantwortet in der Geschichte. Diesen Weg haben die Wiedertäufer im 16. Jahrhundert eingeschlagen und die meisten Quäker, eine Sekte, gehen ihn heute noch. Ihre Kompromisslosigkeit ist erstmal bewundernswert. Ja? Aber man darf doch fragen, ob sie das vielleicht nicht etwas zu wörtlich verstanden haben. Warum? Immerhin hat Jesus nach dem Bericht von Matthäus sich selbst nicht geweigert, vom Hohepriester unter Eid gestellt zu werden. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus gab es zu und sagte, dass sie ihn später auf dem Thron zu Rechten Gottes sitzen sehen würden. Der Punkt ist folgender. Ehrliche Menschen müssen nicht auf Schwüre zurückgreifen, weil ehrliche Menschen immer ehrlich sind. Das darf hoffentlich für alle Nachfolger Christi gelten. Aber sie müssen sich nicht weigern, wenn Autoritäten sie unter einen Eid entsprechend stellen, so wie das hier der Hohepriester entsprechend gemacht hat. Aktuelle Anwendungen, und das ist, glaube ich, die Faszination von Gottes Wort, sind nicht schwer zu finden, denn die Lehre von Jesu ist zeitlos. Schwören ist wirklich ein pathetisches Bekenntnis unserer Unehrlichkeit. Man kennt das auch bei YouTube-Bloggern. Man kennt das in der Sprache, wenn man jüngeren Leuten mal zuhört. wobei ich es nicht auf jüngere Leute beschränken möchte. Ich schwöre, ich bestätige. Und wir sind auch nicht anders. Warum haben wir es nötig, unsere Zusagen mit gewaltigen Worten einzuleiten? Jetzt mal was Frommes. Ich schwöre beim Erzengel Gabriel und bei allen himmlischen Heerscharen oder ich schwöre bei der Heiligen Bibel. Warum? Weil wir wissen, dass unser schlichtes, menschliches Wort nicht mehr vertrauenswürdig ist. So versuchen wir mit feierlichen Schwüren die Leute dazu zu bringen, uns zu glauben. Interessanterweise hatten die Essener, eine jüdische Sekte, die zu den Zeiten Jesu gelebt hat, hier hohe Maßstäbe. Josephus, der Geschichtsschreiber, beschreibt sie als treue Vorkämpfer des Friedensdiener. Alles, was sie sagen, ist gewisser als ein Eid. Zu schwören aber lehnen sie ab. Da ist für sie schlimmer, da sie dieses Schwören für schlimmer halten als den Meineid. Denn es sei schon verurteilt, wer unglaubwürdig ist, auch ohne Anrufung Gottes. Schwüre kommen auf, weil die Menschen so häufig lügen. Ich glaube, das stimmt. Das stimmt schon vor 2000 Jahren und das stimmt immer noch. Was in unserer Zeit dazugekommen ist, ist das Übertreiben, das maßlose Übertreiben in der Sprache. Ja. Das gilt für den Gebrauch von Superlativen, das geht aber auch ins Gegenteilige. Ich habe gestern zufällig das Fußballspiel zu Ende gesehen von Deutschland und da konnte man das hören. Ja. So schlecht waren wir ja noch nie. Das mag vielleicht sogar stimmen. Aber man neigt natürlich zu gewissen Übertreibungen. Und das ist drin bei uns. Es genügt auch nicht zu sagen, auch im frommen Bereich, dass wir eine gute Zeit hatten. Sie muss fantastisch, galaktisch, superb, oder ich weiß nicht, was ihr jetzt heute sagen würdet in der jüngeren Generation. Wie muss die Zeit sein? Na gut, nennen wir sie mal superb. Was Besseres ist mir nicht eingefallen. Und galaktisch, das ist sicherlich die Sprache von vor 10 Jahren, aber vielleicht ist es auch nicht mehr die Sprache, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, das auszudrücken. Ja, es muss was ganz Besonderes sein. Aber je mehr wir auf so Ausdrücke zurückgreifen, desto stärker entwerten wir menschliche Sprache und menschliche Versprechen. Das auch Sport 1 überträgt ja die zweite Liga. Und jedes Mal vor Saisonstart ist es die beste, die großartigste, die einzigartigste Zweitligasaison aller Zeiten. Und welche Überraschung, nächstes Jahr wird es wieder so sein. Und übernächstes Jahr wird es wieder so sein. Was passiert? Das glaubt ihm gar keiner mehr. Man hört da gar nicht mehr hin. Man nimmt das gar nicht mehr ernst. Ja? Oder wenn man einen Winzer fragt, das ist immer der beste, ist immer ein guter Jahrgang, weil er muss den ja verkaufen. Ja? Wenn man dann mal allein mit ihm sitzt und man Wein trinkt, na ja, dann sagt er vielleicht mal, wie es eigentlich aussieht, ja. Aber das ist so. Und die Folge davon ist, die Glaubwürdigkeit geht einfach immer weiter runter. Und was sollen wir tun? Christen sollen sagen, was sie meinen und meinen, was sie sagen. Unser schlichtes, einfaches Wort soll genügen, ein einfaches Ja oder Nein. Wenn schon eine einzige Silbe ausreicht, warum so viel Atem verschwenden? Und das Tolle dabei ist, das Leben im Alltag wird unheimlich erleichtert. Denn wenn ich immer die Wahrheit sage, muss ich nicht bei jedem Gespräch erst überlegen, ob ich in einem anderen Gespräch etwas Gegenteiliges oder Widersprüchliches gesagt habe, ob der das vielleicht dem dann erzählen könnte und dann herauskommt, dass ich Unsinn erzähle, oder ob der vielleicht die Aussage von dem anderen kennt, kann ich mir alles sparen. Ich habe auch keine Angst davor, mit irgendwelchen Aussagen konfrontiert zu werden von Dritten, die ich dann getroffen hätte und die dann gar nicht dazu passen, weil ich einfach immer die Wahrheit sage. Das erleichtert unheimlich das Leben. Ich sage einfach immer die Wahrheit. Dann widerspreche ich mir nicht, noch wenn man gegenüber im Privaten, im Geschäftsleben bin ich absolut glaubwürdig. Und das merken die Leute ja auch irgendwann. Und gerade in Konfliktsituationen, in der Arbeit, in der Gemeinde, in der Uni, in der Ausbildung, wird meinem Wort viel eher geglaubt, wenn Aussage gegen Aussage steht. Weil die Leute ja wissen, dass ich immer die Wahrheit sage. Dass ich nicht lüge und auch nicht maßlos übertreibe. Auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Hoffen wir, das war etwas neu im Vergleich zu eurer Diskussion, das maßlose Übertreiben, das dann dazu führt, dass man einfach diese Situation gar nicht mehr einschätzen kann. Wenn ich das nicht tue, dann weiß man, also wenn es schlimm ist, dann ist es wirklich schlimm. Wenn ich in der Firma Alarm schlage, dann ist Alarm. Nicht Leute, die jeden Tag Alarm schlagen, das, ja, das nimmt man relativ wenig ernst. Obwohl natürlich bei jedem 10. Mal es wahrscheinlich ernst zu nehmen wäre. Ja, aber weil es halt immer tun. Es gibt auch Sicherheit und Gelassenheit in kontroversen Auseinandersetzungen. Und das strahlt wiederum positiv auf andere aus. Dadurch greife ich die Bergpredigt auf, strahlt unser Licht auch. Das ist eine der Möglichkeiten, wie unser Licht strahlt und was die anderen Menschen erkennen können, wenn wir ehrlich sind. Ehrlich sind, auch wenn das zu unserem Nachteil ist. Und das ist etwas Großartiges, wie diese Botschaft von Jesus Christus in dieser Bergpredigt darüber hinaus so zusammenhängt und eins so zum anderen entsprechend fügt. Dass unser Licht leuchtet für die Menschen, hängt damit zusammen, dass wir ehrlich sind, dass wir klar sind in der Sprache, dass wir einfach sind in der Sprache und zuverlässig. Und auch vorher, die Predigt vorher, hängt damit zusammen, dass wir uns nicht scheiden lassen, in aller Regel, und dass wir treu sind. Und so strahlt unser Licht. Und das sehen die Menschen. Und das sehen die Menschen. Und viele fragen sich und sagen das sogar: Ich würde auch gern so leben. Ja, und dann haben wir doch schon was Wichtiges erreicht. Wenn wir dann noch begreifen, dass wir das ja auch können, durch Jesus Christus, dass die gleiche Kraft, die uns leitet und führt, der Heilige Geist, auch für sie da ist, ja, dann haben wir ein großartiges Ergebnis erzielt. Gut, das war's für heute schon. Relativ einfache Sache. Ja, ja, nein, nein. Ehrlich sein und dadurch wirklich Positives bewirken in der Umgebung und das auch fröhlich tun. Und wichtig vielleicht noch, man neigt, glaube ich, dazu, dieses Übertreiben irgendwie mitzunehmen. Wenn die anderen das 5-mal gemacht haben, dann neigt man sich dazu, sich etwas anzupassen. Und dann war das eben bei einem auch galaktisch, superb, großartig, einzigartig, hervorragend. Da versuchen, sich nicht mitreißen zu lassen. Einfach dabei zu bleiben, bei der schlichten Sprache und bei der Deutlichkeit, der Klarheit, der Wahrheit und der Eindeutigkeit und Superlative wirklich dann nur zu gebrauchen, wenn es angemessen ist. Also wenn ihr was mitnehmen wollt, dann wäre es vielleicht die Wahrheit und die Superlative. Das gebe ich euch gerne mit in die nächste Woche und gebe es auch mir gerne mit in die nächste Arbeitswoche. Ich bete. Danke, Herr, für dein gutes Wort. Danke, dass du uns ansprichst, hineinsprichst in unseren Alltag, dass du uns sagst, was gut ist im Umgang miteinander, im Umgang mit dir. Schenk, dass wir das gerne tun, dass unser Licht dadurch leuchtet, dass die Menschen an uns sehen können durch unsere Wahrheit, durch unsere Ehrlichkeit, durch unsere Bescheidenheit, durch unsere einfache Wortwahl, ohne Übertreibungen, dass wir deine Kinder sind, dass wir dein Licht leuchten lassen, dass ich auf uns und unser Wort verlassen kann und dass wir die Dinge so sagen, wie sie sind und dass es einfach ist und gut ist, sich da auf uns zu verlassen. Schenk, dass wir mit diesen Worten in die kommende Woche gehen, zuversichtlich hineingehen und von dir erwarten, dass du sie gestaltest und führst. Amen.